lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, der Niederländisch-Flämische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich bin heute zu Gast bei Rob van Essen in Brüssel. Wir möchten über sein Buch »Hier wohnen auch Menschen« sprechen. Der Erzählband ist im Elif Verlag erschienen. Der Übersetzer Ulrich Faure hat es ins Deutsche übertragen und es kam in diesem Jahr pünktlich zur Leipziger Buchmesse heraus, wo die Niederlande und Flandern gemeinsam Gastland waren. Hartelijk welkom, herzlich willkommen Rob van Essen zu unserer Podcast-Reihe »Kopje Koffie«.
Ja, willkommen bei mir, Tasch.
Ja, willkommen bei mir zu Hause.
Ja, Rob van Essen, wir sitzen in der Küche in Ihrer Brüsseler Wohnung. Sie haben Kaffee serviert, ich trinke ihn schwarz, Sie trinken ihn mit Milch. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Nur ab und zu oder sind Sie süchtig? Brauchen Sie ihn zum Arbeiten?
Ja, ich brauche ihn unbedingt, um zu arbeiten. Ich fange gleich früh mit Kaffee an und trinke dann noch im Laufe des Tages 3 bis 4 Tassen. Vor allem, wenn ich bei der Arbeit bin, brauche ich regelmäßig eine Dosis Kaffee.
Ja, Sie wurden 1963 in Amstelveen geboren. In einem Interview haben Sie mal erzählt, dass Sie als Kind Pfarrer werden wollten. War die Religion so wichtig damals in Ihrem Leben und welche Rolle spielt sie vielleicht heute?
Meine Eltern waren sehr gläubig, deshalb wurde auch ich ein sehr gläubiger Junge. Wir gingen jeden Sonntag 2-mal in die Kirche. Ich habe das alles sehr ernst genommen, deshalb dachte ich auch, ich muss später Pfarrer werden, damit ich das Wort weitergeben kann an die Menschen, an die Ungläubigen, die es noch nicht kennen. Sonst kommen sie in die Hölle, aber sie müssen doch in den Himmel kommen. Also ich habe das wirklich sehr ernst genommen. Aber dann bin ich auch ziemlich schnell wieder vom Glauben abgefallen. Als ich 11 oder 12 war, hatte ich genug davon und dachte, das kann alles gar nicht wahr sein, was mir da beigebracht wurde.
Und trotzdem haben Sie das Wort ja weitergetragen, aber eben als Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker. Wie war denn Ihr beruflicher Werdegang? Wie wichtig war Ihnen das Schreiben und das Wort, was Sie nun nicht als Pfarrer weitergetragen haben?
Ja, das Schreiben, das ist altijd belangrijk voor mij geweest.
Ja, das Schreiben war immer wichtig für mich. Mein Vater hat geschrieben. Er schrieb Kinderbücher. Ich war deshalb schon daran gewöhnt, dass jemand schreibt, dass Bücher von Menschen geschrieben werden. Also fing ich an, meinen Vater auf der Schreibmaschine zu imitieren. Und ich habe schon sehr früh begonnen, meine eigenen Geschichten zu schreiben. Ich habe auch gern gelesen. Das Schreiben ist also immer ein unerlässlicher Teil meines Lebens gewesen. Das Übersetzen und das Schreiben von Rezensionen kam dann später dazu. Aber das Schreiben ist doch immer meine vorrangige Beschäftigung gewesen. Das kam vor allem, was ich sonst noch gemacht habe. Ich hatte alle möglichen Jobs, aber das Schreiben stand immer im Mittelpunkt.
Und Sie haben aber auch Philosophie irgendwann studiert, oder?
Ja, sicher. Das war natürlich ein bisschen das Erbe des Glaubens, von dem ich abgefallen bin. Man ist doch trotzdem immer auf Sinnsuche, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Deshalb bin ich logischerweise bei der Philosophie gelandet.
Jetzt sind Sie ein niederländischer Schriftsteller, aber ich besuche Sie in Brüssel. Wie hat es Sie denn nach Brüssel verschlagen?
Ich werde verliebt.
Ich habe mich verliebt in diejenige, die jetzt meine Frau ist. Letztes Jahr haben wir geheiratet. Lise Spitz, sie ist auch Schriftstellerin. Ich habe sie in einem Camp bei einem Schreibworkshop kennengelernt. Da haben wir beide Workshops gegeben. Sie wohnte schon in Brüssel und ich hatte später in Brüssel eine Residenz. Da haben wir ein paar Mal eine Tasse Kaffee zusammen getrunken. Aber eigentlich kam es durch Corona, dass ich bei ihr eingezogen bin. Denn als die Grenzen geschlossen wurden, fragten wir uns, was machen wir jetzt? Ziehen wir zusammen oder warten wir jeder für sich ab? Da habe ich gesagt, ich komme nach Brüssel. Ich bin bei ihr eingezogen und seitdem geblieben.
Eine sehr romantische Schriftstellergeschichte. Sie haben gerade Lise Spitt erwähnt, Ihre Frau auch eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie war auch schon zu Gast in unserer Podcast-Reihe. Wie muss man sich denn den Alltag so eines Schriftstellerpaares vorstellen? Lesen Sie gegenseitig Ihre Texte? Inspirieren Sie sich? Wie funktioniert das?
Ja, an diese Keukentafel sind
wir. Ja, an diesem Küchentisch arbeiten wir oft zusammen. Lise da, wo du gerade sitzt, und ich hier an meinem Platz. Wir lesen jeweils die Texte des anderen. Gerade bin ich dabei, ihren neuen Roman zu lesen, also das Manuskript. Sie liest meine Texte, ich lese ihre Texte. Das bringt uns wirklich viel. Wir trauen uns, uns gegenseitig zu kritisieren. Schon motivierend. Aber wir trauen uns auch, streng zu sein. Das ist sehr schön. Und es ist auch sehr schön, dass ich mit jemandem zusammen bin, und das gilt hoffentlich auch für Sie, der weiß, was wir tun. Was unser Fach betrifft, wissen wir, wie wichtig das Schreiben ist. Deshalb haben wir auch ein Passwort, das wir einsetzen, wenn uns plötzlich für das Werk, mit dem wir gerade beschäftigt sind, etwas einfällt. Dann dürfen wir alles stehen und liegen lassen und schnell etwas notieren oder eine Passage schreiben, auch während des Abwaschs, während der Mahlzeiten oder während einer schwierigen Diskussion. Dann dürfen wir kurz Leuchtturm rufen. Das ist unser Passwort. Wir wissen also voneinander, wie wichtig das Schreiben ist. Das ist sehr angenehm.
Eigentlich eine ideale Form, als Schriftsteller zu leben. Ja, und 2015 bereits ist auf Niederländisch Ihr Erzählband »Hier wohnen ook mensen« erschienen. Der Titel hat nun Pate gestanden für die aktuelle deutsche Übersetzung. Hier wohnen auch Menschen. Es sind allerdings Geschichten aus verschiedenen Erzählbänden versammelt. Wie kam die Auswahl zustande?
Die Auswahl wurde zusammen mit dem Übersetzer Ulrich Faure getroffen. Er hat einige Erzählungen ausgesucht, ich habe drüber geschaut und habe zugestimmt. Ich habe mich da also gar nicht groß eingemischt. Es ist in der Tat eine Auswahl aus 3 Erzählbänden, die ich geschrieben habe. Ich fand es einen schönen Querschnitt von kurzen Erzählungen und etwas längeren Geschichten. Ich war mit der Auswahl wirklich zufrieden.
Und wenn man die Geschichten liest, sind das auf den ersten Blick so ganz gewöhnliche Alltagsszenen, an denen Sie dann aber immer ein bisschen drehen. Im Englischen würde man sagen, with a twist. Also man merkt, dass da etwas verschoben ist, dass es nicht ganz alltäglich ist. Wie entstehen solche Ideen, dass man eben ein bisschen neben der Spur erzählt?
Ja, das ist schwierig zu sagen.
Ja, das ist schwer zu sagen. Das geht eigentlich ein bisschen wie von selbst. Das ist auch die Art, wie ich denke und wie ich mir gerne Geschichten ausdenke. Dass das ein bisschen in eine andere Richtung geht, die der Leser nicht sofort erwartet. Das macht es auch für mich interessant. Ich stelle mir da selbst eine Frage, wenn ich das jetzt ein bisschen verschiebe, was passiert dann? Wenn ich es ein bisschen seltsamer mache und dann das Problem lösen muss, das ich mir selbst gestellt habe. Diese Art zu schreiben gefällt mir gut. Und ich mag sowieso solche Geschichten, ob es nun Roald Dahl ist oder Borges, um 2 ganz verschiedene Pole zu nennen. Ich mag das Unerwartete und das Absonderliche sehr. In Erzählungen kann man das Absonderliche schön verarbeiten, ein überraschendes Element, das mir gut gefällt.
Ja, und da gibt es eine Geschichte in Ihrem Buch, die heißt »Jemand anders«, ein einfacher Plot. Ein Mann, eine Frau in einer Beziehung, aber so richtig gut scheint es den beiden nicht mehr zu gehen. Und ich will gar nicht zu viel verraten, denn wir wollen ein Stück daraus hören. Den Anfang der Geschichte würden Sie für uns auf Niederländisch lesen. Und die deutsche Übersetzung liest im Anschluss der Schauspieler Jan Jaroschek.
Iemand anders. Toen ze in de kast ging wonen, wist ik dat het een kwestie van tijd was voordat ze bij mij weg zou gaan. Ook wist ik dat het niet helemaal normaal was dat iemand in een kast ging wonen. De kast stond in onze slaapkamer. Ik zat op de rand van het bed en probeerde met haar te praten. Als ik vroeg wat ze aan het doen was, antwoordde ze dat ze nadacht. Als ik vroeg waarover, zei ze, over van alles. Heb jij vroeger nooit een boomhut gehad, vroeg ze. Alsof een jongetje dat zijn vrije woensdagmiddagen in een boomhut doorbrengt, te vergelijken is met een volwassen vrouw die in een kast woont. Bovendien had ik vroeger geen boomhut. Ik vroeg haar hoe lang ze in de kast dacht te blijven wonen. En ze zei dat ze dat niet wist. Telkens wanneer ze de kast verliet om naar het toilet te gaan, een nieuw boek te halen of een rondje in het park te rennen, speelde ik met de gedachte om de kast uit elkaar te halen of de deuren dicht te timmeren. Maar in plaats daarvan maakte ik van haar afwezigheid gebruik om voorzichtig naar binnen te kruipen. De kast was zo groot dat er een matras in paste. En verder had ze zichzelf voorzien van een leeslamp en van pennen, papier, potloden en etenswaar. Zodra ik haar voetstappen op de trap hoorde, kroop ik weer naar buiten.
Als sie anfing, im Schrank zu leben, wusste ich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie mich verlassen würde. Mir war auch klar, dass es nicht ganz normal ist, wenn jemand im Schrank wohnt. Der Schrank stand in unserem Schlafzimmer. Ich setzte mich auf die Bettkante und versuchte, mit ihr zu reden. Als ich sie fragte, was sie da mache, gab sie zur Antwort, dass sie nachdenke. Als ich sie fragte, worüber, sagte sie, Über alles. Hast du früher nie ein Baumhaus gehabt? Fragte sie. Als ob ein kleiner Junge, der seine freien Mittwochnachmittage im Baumhaus verbringt, mit einer erwachsenen Frau vergleichbar wäre, die im Schrank lebt. Außerdem hatte ich früher kein Baumhaus. Ich fragte sie, wie lange sie gedächte, im Schrank zu bleiben, und sie antwortete, dass sie das nicht wisse. Immer wenn sie den Schrank verließ, um auf die Toilette zu gehen, ein neues Buch zu holen oder eine Runde durch den Park zu joggen, spielte ich mit dem Gedanken, den Schrank auseinanderzunehmen oder die Türen zuzunageln. Aber stattdessen nutzte ich ihre Abwesenheit, um vorsichtig selbst hineinzukriechen. Der Schrank war groß genug, dass eine Matratze hineinpasste, und sie hatte sich da auch mit Leselampe, Füllern, Papier, Bleistiften und Essen versorgt. Sobald ich ihre Schritte auf der Treppe vernahm, kroch ich wieder nach draußen. Ich verbrachte mehr und mehr Zeit im Schlafzimmer. Oft lag ich der Länge nach auf dem Bett, um mit ihr zu sprechen. Normalerweise ließ sie die Schranktür einen Spalt offen stehen. Manchmal hatte ich das Bedürfnis, jemanden anzurufen, aber ich wusste nicht wen, und sie selbst sagte, dass ihr nichts fehle. Eines Abends, als Freunde zu Besuch kamen, saß sie neben mir auf der Couch im Wohnzimmer und ließ sich nichts anmerken, außer dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders war. Sobald ich die Freunde verabschiedet hatte, rannte sie nach oben. Ich rannte ihr hinterher, setzte mich aufs Bett und fragte, ob das ein Test gewesen sei, um rauszukriegen, wie ich reagieren würde. Aus dem Schrank drang leises Lachen. Je länger sie im Schrank blieb, desto ärgerlicher fand ich das. Ich vermisste sie. Auf Arbeit konnte ich mit niemandem darüber reden. Als ich sie fragte, ob sie ihre Arbeit nicht vermisse, sagte sie, sie habe unbezahlten Urlaub genommen. Ich wollte wissen, für wie lange, aber das wollte sie mir nicht sagen. Wenn ich auf dem Bett saß und mit ihr sprach, beschlich mich oft der Gedanke, dass ich vielleicht mit einem richtigen Wort die Situation auf einen Schlag wieder in Ordnung bringen könnte. Aber dieses richtige Wort wollte mir nicht einfallen. Und sie konnte ich schlecht danach fragen. Ich nahm ihr immer öfter frei und verbrachte ganze Tage im Schlafzimmer. Oft lag ich im Bett und las, wie sie es auch tat. Manchmal blätterten wir gleichzeitig die Seite um. Wenn sie aus dem Schrank kam, um zu duschen, schaute ich ihr nach und fragte mich, wie lange es wohl noch dauern würde. Wenn sie meinen Blick auffing, lächelte sie auf eine ergebene, matte Art, die mir die Kehle zuschnürte.
Ja, der Mann fragt sich also, wie lange die Frau es noch im Schrank aushält. Und wir werden das Ende der Geschichte natürlich nicht verraten, aber wofür steht denn dieser Schrank?
Ich weiß noch, wie ich begonnen habe, diese Erzählung zu schreiben. Da habe ich wirklich mit diesem ersten Satz angefangen, über die Frau, die in einem Schrank wohnt. Da wusste ich noch gar nicht ganz genau, was dann passieren würde. Aber natürlich ist der Schrank ein Symbol für die Beziehung, die nicht mehr befriedigend ist. Sie zieht sich zurück. Das ist eigentlich alles in der Erzählung. Sie zieht sich wortwörtlich in einen Schrank zurück. Dadurch wird die Geschichte schräg, aber für den Leser auch nachvollziehbar, weil es einfach um die Frage geht, wie sich da jemand innerhalb einer Beziehung zurückzieht.
Also eigentlich nehmen Sie ein Bild, ein Sprachbild wörtlich, könnte man das so sagen?
Ja, in diesem Fall sicher. Es ist so, dass man etwas wirklich wörtlich nimmt. Jemand zieht sich zurück und dann macht man das räumlich, statt nur geistig.
Ja, und in einer anderen Geschichte taucht bei einem kinderlosen Paar der in Anführungszeichen lästigste Gast aller Zeiten auf, der sich bei ihnen einnistet und irgendwann behauptet, ein Zeitreisender zu sein. Das ist natürlich nochmal eine abstraktere Ebene. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es viel Spaß macht, sich solche Geschichten auszudenken und dann auch zu schauen, wie weit kann man gehen, oder?
Ja. Sicher, ich finde das echt heel leuk.
Ja, unbedingt. Ich mag das sehr. Ich schreibe ja sowieso sehr gern. Es macht mich glücklich. Auch diese Art Erzählung, wo man jemanden in eine Familie eindringen lässt, der sagt, ich bin ein Zeitreisender, der kommt da ja eigentlich hin, um seine eigene Zeugung zu verhindern. Denn er sagt, dass er der Sohn der Leute wäre. Das ist herrlich, sich so etwas auszudenken und zu schauen, wie komme ich damit davon? Und wie kann ich trotzdem eine logische Geschichte daraus machen? Denn auch eine absurde Geschichte muss natürlich über eine interne Logik verfügen. Man kann es nicht zu absurd machen. Man kann zwar ein absurdes Element einführen und das kann man ausbauen, aber wenn da ein zweites dazukommt, dann würde es einstürzen. Darauf muss man mit dem Leser im Hinterkopf achten. Bei aller Absurdität muss eine realistische Basis aufrechterhalten werden.
Und vorhin haben Sie gesagt, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben sich für Religion interessiert und da geht es natürlich um Sinngebung. Wie spielt das denn in diese Geschichten rein? Denn wir suchen natürlich nach Sinn. Und gleichzeitig so absurde Geschichten da weiß man nicht genau, was ist denn jetzt der Sinn? Das ist auch ein Spiel, das Sie betreiben, oder?
Das ist ein Spiel, aber das gebeurt bei mir eigentlich auch für
große. Das ist ein Spiel, aber das passiert mir größtenteils unbewusst. Ich schreibe keine Diskursromane. Ich überlege mir bei einem Roman oder einer Erzählung nicht vorher, das ist jetzt das Thema, das ich behandle. Also die Themen, mit denen ich mich in meinem Kopf beschäftige, die kommen da von selber rein. Die Geschichten lassen sich deshalb oft nicht eindeutig zusammenfassen. Aber die Suche nach Sinngebung, die steckt sehr wohl drin, weil Menschen mit etwas Seltsamem konfrontiert werden und sich dazu in Beziehung setzen müssen. Und klar, ich betone das Seltsame besonders stark, bis es absurd oder surrealistisch wird. Denn das Leben an sich ist ja schon seltsam genug. Es ist eine Art Steigerung von dem, was schon seltsam ist, nämlich das Leben selbst.
Uitvergroting von was al vreemd is, namelijk het leven zelf.
Und jetzt beschreiben Sie, dass Sie eine Idee haben und sich eigentlich selber überraschen lassen, wie die Geschichte ausgeht, genauso wie der Leser oder die Leserin. Trotzdem verstehen Sie sehr, sehr gut, die Charaktere darzustellen. Wie entsteht dann die Geschichte? Ist dann erst der Rahmen da und Sie füllen ihn dann mit den Figuren aus?
Nee, meistens beginne ich mit Figuren in einer
Situation. Nein, meistens fange ich mit Figuren in einer Situation an. So wie die Frau, die in einem Schrank wohnen will. Da habe ich also die Frau, den Erzähler und den Schrank. Und dann muss ich da etwas drumherum schreiben und es zu einem Ende führen. Also die Figuren sind sofort da. Die kommen oft schon im ersten Satz vor. Und die sind sehr wichtig für die Erzählung, denn die bestimmen durch ihren Charakter und ihre Handlung, wie die Geschichte weitergeht.
Und durch ihre Handlungen, wie das Verhaal weitergeht.
Und welche Charaktere sind Ihnen am liebsten?
Es gibt sehr oft einen etwas passiven Erzähler in meinen Romanen oder Erzählungen. Der ähnelt mir dann natürlich ein bisschen, das kann ich nicht abstreiten. Es sind Versionen von mir selbst, aber ohne das Schreiben, das tun sie nicht. Das ist fast so etwas wie eine Betriebseinstellung meiner Protagonisten. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu oft benutze. Was ich zum Beispiel an der Erzählung über den Jungen sehr mag, der in die Familie eindringt, der ist so ein bisschen ein Larger-than-Life-Character. Also jemand, der etwas sehr Merkwürdiges tut, das er aber selbst völlig normal findet. Sowas mag ich sehr. Oder Menschen, die nicht genau verstehen, was gerade passiert und dann komisch reagieren. Da muss wirklich nicht alles stimmen mit diesen Leuten. Sie müssen nicht normal sein. Normal ist im täglichen Leben möglicherweise zu empfehlen, aber in einer Erzählung oder in einem Roman kann es eher langweilig sein. Genauso wie das Glück, da müssen also ein paar Kratzer dran sein, mindestens. Das ist es, was ich gut finde. Eine Situation, die überrascht, wie eben eine Frau, die im Schrank wohnt. Aber auch Leute, wie zum Beispiel der Mann, dessen Frau im Schrank wohnt, der akzeptiert das einfach. Er findet es zwar merkwürdig, aber er akzeptiert es. Also er akzeptiert die Situation und sie handelt, sie tut es. Sie machen also beide etwas Merkwürdiges. Aber wenn man das gut beschreibt, dann klingt es irgendwann normal. Sie müssen damit umgehen.
Klingt heel normal auf einen gegeven Moment. Und sie müssen damit dealen.
Ja, und eine Geschichte, die man auch nicht so leicht vergisst, ist Ich verspreche es dir. Hier hat ein Mann einen Fahrradunfall und wird von vier jungen Frauen gerettet, die sich dann sehr für ihn interessieren. Drei von ihnen tauchen später in der Kneipe auf, in der der Mann hinter der Bar steht. Und sie gehen mit ihm ins Bett. Und der Mann, der wundert sich darüber so sehr, dass er sich eine eigene Theorie darüber zurechtlegt, warum die Frauen ausgerechnet zu ihm kommen. Und eine Szene wollen wir noch mal hören. Es liest noch einmal der Schauspieler Jan Jaroschek.
In den folgenden Tagen gingen Jenny und Willemijn mir natürlich nicht aus dem Kopf. Es ging nicht um einen Vergleich, es ging um die Abfolge. Es ging um die Tatsache, dass ich das Gleiche zweimal getan hatte mit zwei Mädchen, die zwei völlig unterschiedliche Körper hatten und dass es beide Male auf eine fast respekteinflößende Weise großartig gewesen war. Es war dasselbe und doch auch wieder nicht. Sie rochen anders, sie bewegten sich anders, sie fühlten sich anders an. Und es waren doch nur zwei gewesen. Alle hatten sie völlig unterschiedliche Körper. Ich wurde mit einem Reichtum konfrontiert, dessen Existenz ich bisher nur in der Theorie kannte. Eine ganz neue Welt tat sich auf. Und die Frage war natürlich, warum sich mir diese Welt erst jetzt offenbarte. Ein paar Tage später hatte ich raus, wie es zusammenhängen musste, als auch Valerie in die Gamebar kam. Graue Augen, gebleichte Haare, robust und nachlässig, sie hatte die lockersten Sprüche und den bissigsten Spott. Es hatte alles nichts mit mir zu tun. Es musste um eine Wette gehen. Was hatte ich mir nur eingebildet? Warum sollten hübsche Mädchen wie Jenny und Willemijn sich plötzlich für mich interessieren? Das konnte kein Zufall sein, sondern einfach das Ergebnis eines saufseligen Abends im Ruderclub oder in der Studentenvereinigung. Sie hatten wohl über den Unfall und den Krankenhausbesuch gesprochen und sich dann gegenseitig angefeuert. Gefällt er dir oder wie? Warum gehst du dann nicht mit ihm ins Bett? Oder traust du dich nicht? Nein, du traust dich nicht. Aber du würdest schon gern. Ach, du nun wieder. Und so war die Wette daraus geworden. Ich sah ihre erhitzten Gesichter vor mir. Ich hörte ihre heiseren Stimmen und ihr Gelächter. Valerie spazierte durch das Café und setzte sich an die Theke. Sie stellte ihren Rucksack auf den Hocker neben sich. Dann nannte sie meinen Namen und bestellte ein Bier. Ich nickte ihr nur zu. Ich konnte kein Wort herausbringen. Wie sollten sie einander beweisen, dass ihre Mission erfolgreich gewesen war? Heimlich Fotos mit ihren Handys schießen? Vielleicht brauchten sie auch gar keine Beweise. Natürlich nicht, ihr Wort genügte. Sie saßen zusammen in einem Boot und nach dem, was Jenny und Willemijn mir erzählt hatten, wusste ich, dass das was bedeutete. Ich zapfte ein Bier und stellte es vor Valerie hin. Sie schaute sich um, stellte ein paar Fragen, ließ ein paar Bemerkungen fallen. Hier arbeiten und gleichzeitig Literatur zu studieren? Ich weiß nicht, ob ich so viel Spannung aushalten würde. Wie machst du das bloß? Und kommentierte die Stammgäste, die sie wahrscheinlich ausgezeichnet verstehen konnten, sich aber weiterhin konzentriert über ihr Spiel beugten. Sie nippte an ihrem Bier. Ich sagte nicht viel. Ich musste das mit der Wette und den ganzen ungerechtfertigten Hochgefühlen, die ich dabei empfunden hatte, erstmal verdauen. Ich war in die alltägliche Wirklichkeit zurückgeworfen, die ich im Nachhinein betrachtet nie verlassen hatte. Aber als ich Valerie vorbeugte, um ins Spülbecken zu schauen, keine Ahnung, was es da zu sehen gab, nichts, und ich ihre Brüste im Hemd baumeln sah, wurde ich auf einmal so geil, dass ich am liebsten sofort die Bar geschlossen und sie mit nach Hause genommen hätte. Wenn es auch nur eine Wette war. Na und? Warum nicht einfach mitspielen und die Chance mit beiden Händen ergreifen? Außerdem, und als ich daran dachte, stockte mir der Atem, hieß das doch auch, dass Dominique noch kommen würde. Die größte und hübscheste. Dieselbe Dominique, die mir durchs Haar gewuschelt hatte, um meinen Schädel auf Verletzung zu kontrollieren und die beim Abschied kurz die Augen geschlossen hatte.
Ja, was auffällt, wir haben es gerade ein bisschen besprochen, das ist ja ein bisschen die Diskrepanz zwischen innen und außen, also zwischen dem, was real ist und dem, was sich ein Mensch in seinem Kopf ausmalt. Das ist ja hier auch so. Also der Mann, der den Fahrradunfall hatte, kann gar nicht fassen, was die Frauen von ihm wollen, und er legt sich eine Theorie zurecht. Ja, diese Diskrepanz, da wollte ich Sie noch danach fragen. Ist das auch etwas, was so ein Motor sein kann für die Geschichte, dass wir eigentlich manchmal uns ganz strange Dinge überlegen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben?
Ja, sicher. Und in diesem Verhaal kriegt es ein sehr tragisches Element.
Ja, sicher. Und in dieser Geschichte bekommt es ein sehr tragisches Element. Denn er kann sich nicht vorstellen, dass die Frauen wirklich an ihm interessiert sind. Also glaubt er, sie hätten eine Wette abgeschlossen. Dadurch verpasst er die Chance seines Lebens. Er erkennt nicht, wie toll er eigentlich ist. Er kann das von sich selbst nicht glauben. Also lebt er einfach so weiter. Dabei wäre es die Chance seines Lebens gewesen, endlich auszubrechen. Und das gelingt ihm nicht. Also ist da ein sehr tragisches Element. Für eine Erzählung ist so ein Missverständnis natürlich großartig. Und auch, dass man als Leser nicht weiß, was eigentlich los ist. Als er sich dann irgendwann überlegt, dass es sich um eine Wette handelt, denkt man, ja klar, da sind vier Studentinnen. Man sieht sie vor sich, wie sie in einer Studentenvereinigung zueinander sagen, na, traust du dich? Wie wär's? Man geht also als Leser mit und ist überrascht, dass da am Ende so eine Wendung kommt, die es tragisch macht. Tragikomisch vielleicht, aber vor allem tragisch. Ich mag diese Erzählung sehr. Es ist eine lange Erzählung und ich war froh, dass sie gut endet. Denn auch da wusste ich vorher nicht genau, wie sie ausgeht. Ich hatte während des Schreibens auch damit gerechnet, dass es vielleicht eine Wette sein könnte. Und dann dachte ich, nein, man kann wirklich eine extra Dimension reinbringen, wenn man dem dann eine besondere Wendung gibt.
Ja, Sie sagen tragisch, aber es ist auch, wie man im Deutschen so schön sagt, allzu menschlich. Also es kommt einem auch bekannt vor. Vielleicht ist es das ja auch, was die Erzählungen so, ja, so einnehmend für den Leser machen, dass man immer das Gefühl hat, ja klar, kommt mir irgendwie bekannt vor, ist mir auch schon passiert. Vielleicht nicht so absurd, aber trotzdem, die Absurditäten des Alltags gibt es ja, oder?
Genau, es geht ja um die verpassten Chancen. Und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, können wir alle leise darüber fluchen, welche Chancen wir schon verpasst haben. Menschen, die wir haben gehen lassen, Situationen, die wir falsch verstanden haben, aus denen wir schlechter herauskamen, als wir hätten herauskommen müssen. Darum geht es eigentlich. Darum trifft es wahrscheinlich auch auf so viele Leser zu, weil jeder solche Situationen kennt. Vielleicht nicht so extrem, aber man muss es extrem darstellen, um es den Leser fühlen zu lassen, denke ich.
Voelen, denk ik.
Ja, Sie sagen, es kommt bei vielen Lesern gut an. Und in den Niederlanden und in Belgien sind Sie ein sehr bekannter Schriftsteller. Sie wurden für zwei Ihrer Romane mit einem der wichtigsten Literaturpreise für Bücher in niederländischer Sprache geehrt, dem Libris-Preis. 2019 für De Goede Zoon, Der gute Sohn. Und in diesem Jahr für Ihr neues Buch Ich komme hier noch ob terug. Ich komme hierauf noch zurück. Was ist eigentlich einfacher zu schreiben, so ein Roman oder doch Kurzgeschichten? Oder kann man es nicht vergleichen?
Ja, ich trage die Vergleichung selbst auch.
Ja, ich vergleiche das auch. Einfacher ist eigentlich ein Roman. Da hat man ein paar Jahre zu tun und kann ewig dran herumbasteln und verändern. Eine Erzählung ist, um es noch einmal auf Englisch zu sagen, hit or miss. Denn in einer Erzählung kann man eine Art Perfektion erreichen, die mit einem Roman nicht möglich ist. Weil es um sehr viel Text geht, es viele Niveaus gibt, die ganze Geschichte viel länger dauert und es viele Ortsveränderungen gibt. In einem Roman steckt also viel mehr Logistik als in einer Erzählung. Eine Erzählung kann man in medias res anfangen. Und wie gesagt, eine Perfektion erreichen, die für einen Roman nicht vorgesehen ist. Deshalb kann es sehr schön sein, eine Erzählung zu schreiben, wie zum Beispiel die von der Frau im Schrank. Die habe ich an einem Tag geschrieben und dann musste man da gar nicht mehr viel verändern. Es klappt natürlich nicht bei allen Geschichten, aber das sind Höhepunkte für mich als Schriftsteller. Wenn ich merke, das ist gut, das ist mir geglückt und ich habe mich selbst damit überrascht. Ich überrasche mich natürlich auch mit einem Roman, aber das geht viel langsamer. Als ich den letzten Roman abgeschlossen habe, ich komme darauf noch zurück, da dachte ich auch wieder, das ist genau der Roman, den ich schreiben wollte. Das ist so geworden, wie ich es mir vorgenommen habe, obwohl ich nicht genau wusste, wie es ausgehen würde. Aber mit einer Erzählung, das ist wirklich wie ein Blitz und das ist ein fantastisches Gefühl, wenn das in ein oder zwei Tagen oder innerhalb einer Woche entsteht und du denkst, yes, das ist es.
In ein oder zwei Tagen oder in einer Woche, wenn ein langes Verhaal, dass ich denke, ja, nee, yes.
Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen wie ein Sportler, der entweder 100 Meter läuft oder 10 Kilometer?
Ja, in der Tat. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber genau das ist es. Sprint oder lange Distanz, für die du Kondition brauchst und immer weiter musst. Das ist ein sehr guter Vergleich.
Ja, und die Übersetzung von De Goede Zoon, Der gute Sohn, ist auch 2020 im Homunculus Verlag erschienen. Gibt es denn schon Pläne, auch den neuen Roman zu übersetzen? Ich komme hier noch ob zurück.
Nicht, dass ich wüsste. Den Homunculus Verlag gibt es nicht mehr. Der ist pleite gegangen. Die geben keine neuen Bücher mehr heraus. Deshalb habe ich noch nichts weiter gehört. Mit der Übersetzung von Der gute Sohn war ich sehr glücklich. Es wurde eine ganze Lesereise organisiert. Aber dann kam Corona und es war sehr schade, dass das ins Wasser gefallen ist. Also ich hoffe schon darauf, denn ich komme gerne nach Deutschland. Ich finde, es ist auch eine schöne Sprache. Ich spreche sie nicht gut genug, um deine Fragen auf Deutsch zu beantworten. Aber ich hoffe, dass ich das Stadium irgendwann mal erreiche.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, wenn man ein Buch geschrieben hat und wenn man erfolgreich ist, dann muss man natürlich auf Lesereise gehen, man ist auf Festivals unterwegs, man gibt Interviews, so wie heute. Und gleichzeitig haben Sie gerade erwähnt, dass Sie eine Kurzgeschichte an einem Tag geschrieben haben. Wie ist das denn für einen Schriftsteller, der sich ja eigentlich dafür entschieden hat, alleine oder mit seiner Frau am Küchentisch zu sitzen und zu schreiben und dann doch immer wieder raus zu müssen und ins Rampenlicht und zu erklären und zu erzählen? Passt das überhaupt zur Jobbeschreibung oder muss man sich das auch dann selber beibringen, eine öffentliche Person zu sein?
Ja, das ist eine Konsequenz des Erfolgs und deshalb bin ich dafür auch dankbar. Es hält mich natürlich vom Schreiben ab. Ich habe den Libris-Preis für meinen letzten Roman im Mai bekommen und ich bin immer noch, vor allem am Wochenende, auf Lesereise. Ich fahre oft in die Niederlande, um dort darüber zu sprechen. Ich habe zwar jetzt wieder mit etwas Längerem angefangen, aber für die Konzentration ist es nicht gut. Doch es ist auch sehr schön, weil ich natürlich jahrelang in einer Art Stille geschrieben habe und es ist schön, seinen Lesern zu begegnen, die alles Mögliche in dein Buch hineinlesen, was du selbst gar nicht reingepackt hast. Da hört man noch mal was über sein Buch. Das finde ich sehr gut. Aber auf Reisen zu gehen, ist auch sehr anstrengend. Als ich vor kurzem für ein Interview von 1,5 Stunden in die Niederlande gefahren bin, saß ich für 2 Tage im Zug. Und wenn man den Zustand der Züge in den Niederlanden kennt, dann ist das manchmal nicht so einfach. Es ist sehr ermüdend, aber immerhin habe ich im Zug viel Zeit zum Lesen. Es ist also ein Segen. Und manchmal ist es ein schwerer Segen, aber es ist absolut ein Segen. Und ich bin auch viel länger mit meinem eigenen Buch beschäftigt, weil man so viel Feedback bekommt. Deshalb muss man viel länger darüber nachdenken. Das ist auch ein neues Stadium in meiner Arbeit als Schriftsteller.
Das ist interessant, was Sie sagen, dass andere Leute etwas in Ihrem Buch erkennen, und lesen, was Sie vielleicht gar nicht gemeint haben. Was lernen Sie da von Ihren Lesern und Leserinnen?
Dass Menschen sehr gut lesen und immer auf der Suche sind nach Verbindungen und Ebenen und Symbolen. Manche Symbole packe ich bewusst hinein und andere holen Leser heraus. Ah, das ist ja auch drin und das weiß ich nicht mal. Und der Leser ist dann wieder sehr überrascht. Aber Sie haben das Buch doch geschrieben. Ja, klar, aber ich habe die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen nicht bewusst hergestellt. Ich lerne also daraus, dass der Leser immer auf der Suche nach Verbindungen ist, dass Menschen so lesen. Und ich lerne auch daraus, dass ich ganz viele Verbindungen in meinem Werk scheinbar unbewusst herstelle.
Unbewusst in meinem Werkstoff, blijkbaar.
Also Sie kommen Ihrem Unbewusstsein entgegen.
Ja, genau. Mein Unterbewusstsein kommt durch den Kontakt mit dem Leser an die Oberfläche.
Ja, eine interessante Einsicht in die Werkweise von Rob von Essen, wie so eine Kurzgeschichte entsteht und dass Romane vielleicht ein bisschen einfacher zu schreiben sind als Kurzgeschichten. Rob von Essen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen.
Ja, und gern lerne ich nochmal die Details. Hier wohnen auch Menschen von Rob van Essen, ist im Elif Verlag erschienen und wurde von Ulrich Faure übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon über 30 Folgen, unter anderem mit Conny Palm, Chaya Schruters, Angelo Theissens und Fien Feldmann. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Rob van Essen wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2024. Moderation und Übersetzung Bettina Baltscheff. Das Voice-Over wurde eingelesen von Ben Gargeig. Textlesung Jan Jaroschek.